SRF 3.
Eine zweite Brexit-Abstimmung, das fordern mittlerweile über 3,5 Millionen Britinnen und Briten per Petition. Haben sie eine Chance, fragen wir unseren Korrespondenten. 6 Jahre nach dem Sturmangriff auf ein Schiff, die Türkei und Israel wollen ihre Beziehungen wieder normalisieren. Kinder- und Online-Plattformen, eine gefährliche Kombination. Es gibt Regeln und Vorsichtsmaßnahmen, die befolgt werden sollten. Das Wetter am Nachmittag und morgen ziemlich sonnig, lokale Schauer möglich. Info 3 mit Daniel Hofer. Die Briten, eine knappe Mehrheit von ihnen, will der EU den Rücken kehren. Das wissen wir nun seit Freitag. In der Schweiz hat man etwas den Eindruck, die Briten seien erschrocken über ihren Entscheid, ähnlich wie seinerzeit ein Teil der Schweiz nach dem Ja zur Zuwanderungsinitiative der SVP. Frage an Großbritannien-Korrespondent Martin Alliot. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, ich glaube schon. Etwas betäubt, sicher aber grenzenlos ratlos, wie es weitergehen sollte und wie wenn die Ausgangslage nach diesem Referendum nicht schon kompliziert und unsicher genug wäre, kommen noch 2 Faktoren hinzu, die die Unsicherheit erhöhen. Erstens kennen wir die Ziele der Sieger der Brexit-Fraktion nicht. Sie sind sich nicht einig, wie die Zukunft aussehen soll. Und zweitens weigert sich der noch amtierende Premierminister Cameron ja formell in Brüssel den Austritt zu hinterlegen, damit diese 2-jährige Verhandlungsphase beginnen kann. Alles das erhöht die Unsicherheit noch.
Und wie verbindlich ist denn jetzt dieser britische Austritt aus der EU?
Sie haben die Petition erwähnt, die ist eigentlich eher die Faust im Sack. Ich würde meinen, namentlich von jungen Leuten, die ja überwältigend für den Verbleib gestimmt haben, aber sie hat keine normative Wirkung, sie ist eher ein Strohhalm im Wind. Aber die britische Verfassung besagt, dass das Parlament souverän ist. Es kann alles rückgängig machen, was es früher beschlossen hat. Und wir wissen, dass von den derzeit 650 Abgeordneten rund 500 für den Verbleib bei der EU waren. Werden diese der Ausführungsgesetzgebung für den Austritt zustimmen oder werden sie sich dem Volkswillen widersetzen? Das klingt nach einer Verfassungskrise.
Was bräuchte es denn, damit in Großbritannien eine zweite Abstimmung stattfinden könnte?
Ich kann nur ein Szenario sehen, vorgezogene Neuwahlen, die von einer vielleicht neuen Partei gewonnen wird, die mit einem Manifest, mit einem Programm angetreten ist. Wir wollen das rückgängig machen.
Zusammengefasst, Großbritannien steht vor schweren Zeiten politisch und wirtschaftlich.
Das ist richtig, da haben Sie völlig recht. Aber gewisse Dinge bleiben sicher gleich. Das Musikfestival von Glastonbury endete gestern in tieferem Matsch als jemals zuvor, und das will etwas heißen. Das Tennisturnier von Wimbledon begann heute Morgen und es regnete. Und die Labour-Partei erlebt gerade eine Kernschmelze, britische Bankaktien stürzen ab. Das ist alles, so sagen die Spötter wenigstens, Beweis, dass die Welt noch nicht untergegangen ist.
Einschätzungen von Martin Alliot, unserem Großbritannien-Korrespondenten. Nun ins Nachrichtenstudio zu Nina Gigax. Israel und die Türkei nähern sich einander an.
Letzte Details eines Versöhnungsabkommens seien ausgearbeitet, bestätigte nun auch Israels Premierminister Benjamin Netanyahu. Einzelheiten würden im Laufe des Tages bekannt gegeben. Die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei hatten sich 2010 verschlechtert, als pro-palästinensische Aktivisten per Schiff von der Türkei aus aufgebrochen waren, um die Seeblockade zum Gazastreifen zu durchbrechen. Israelische Soldaten enterten das Schiff, dabei wurden 10 Türken getötet. In der Schweiz steigt das Interesse, Einsicht in amtliche Dokumente zu erhalten. Noch nie seit Inkrafttreten des Öffentlichkeitsgesetzes sind so viele Gesuche gestellt worden, um Zugang zu amtlichen Dokumenten zu erhalten, wie letztes Jahr. Das steht im Jahresbericht des Eidgenössischen Datenschützers. Insgesamt waren es fast 600 Gesuche. Die Bundesbehörden gewährten in etwas mehr als der Hälfte Einblick. Die Bahn hat letztes Jahr im Güterverkehr erneut zugelegt. Knapp 11 Milliarden Tonnen Güter seien auf der Schiene transportiert worden, teilt das Bundesamt für Statistik mit. Das ist der höchste Stand seit dem Rekordjahr 2008. Der größte Teil des Güterverkehrs wird nach wie vor auf der Straße abgewickelt. Die Zahlen für das vergangene Jahr liegen allerdings noch nicht vor. Der österreichische Karikaturist Manfred Dykes ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 67 Jahren, wie der Direktor des Karikaturmuseums Krems der Nachrichtenagentur APA bestätigte. Mit seinen Karikaturen provozierte Dykes immer wieder, etwa mit sarkastisch verzerrten Gottesbildern. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 7.689 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 0,753 gehandelt, der Dollar zu 97,50 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag und Morgen scheint vielerorts die Sonne. Die Temperatur erreicht 22 bis 25 Grad im Norden und bis 29 Grad im Süden. Sowohl heute als auch morgen sind lokale Schauer möglich.
Mittag.
Sie kommen einfach nicht vom Fleck, die Spanier. Zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres waren sie zur Wahl aufgerufen. Doch auch nach den gestrigen Parlamentswahlen bleibt alles, wie es war. Wieder haben die Konservativen und Ministerpräsident Mariano Rajoy die Wahl gewonnen, mit 33% der Stimmen. Das ist zwar ein Sieg, aber ein magerer. Es reicht wieder nicht, um eine Regierung zu bilden. Und die Zweitplatzierten, die Sozialisten, verweigern den Konservativen noch immer die Zusammenarbeit. Und bei den jungen linken Wilden von Podemos, die so sehr auf viele Stimmen gehofft hatten, gab es wieder lange Gesichter. Aus Madrid, AD-Korrespondentin Bianca von der Au.
Im Laufe des Abends wurde die Stimmung vor dem Museo Reina Sofia immer schlechter. Hier verfolgten hunderte Anhänger einer Politik des Wandels in Spanien die Ergebnisse auf einer großen Leinwand und waren eigentlich auf Fiesta eingestellt. Doch die aufmunternden Chorgesänge «Si se puede», «Ja, wir können», wurden am Ende immer leiser. Kein Wunder, dass die Gesänge zunehmend verstummten, holte doch das linksalternative Bündnis Unidos Podemos exakt dieselbe Zahl an Stimmen wie bei der Wahl vor einem halben Jahr, trotz des Bündnisses mit der Vereinigten Linken. Podemos-Chef Pablo Iglesias war die Enttäuschung vom Gesicht abzulesen, dennoch gab er sich kämpferisch.
Wenn jemand politische Verantwortung übernehmen will, muss er auf die schönen und weniger schönen Momente vorbereitet sein.
Wie ein Hohn dürften diese Worte in der Parteizentrale der sozialistischen PSOE klingen. Dort wurde Pedro Sánchez gefeiert, als wäre er der Wahlsieger. Buenas noches. Und in gewisser Weise ist er das auch. Hat er es doch entgegen aller Umfragen geschafft, die traditionsreiche Arbeiterpartei auf Platz 2 der Wählergunst zu halten und wurde nicht, wie die Umfragen es voraussagten, von Unidos Podemos überholt. Jedoch ist Spanien damit weiter von einer linken Regierungsmehrheit entfernt als bei der Wahl vor einem halben Jahr. Entsprechend euphorisch war die Stimmung am Parteisitz der konservativen Partido Popular. Der geschäftsführende Ministerpräsident Mariano Rajoy kam minutenlang nicht dazu, seine Rede zu beginnen. Immer wieder wurde er von frenetischem Jubel der Anhänger unterbrochen.
Bueno, amigas y amigos.
Liebe Freundinnen und Freunde, morgen müssen wir Gespräche beginnen mit allen. Und das werden wir auch machen. Viva España. Und wir wollen das Beste für Spanien und für alle Spanier. Darum sind wir hier.
A España y al 100% de los españoles. Al 100%. Es para lo que estamos aquí.
Aber einfach wird es nicht, denn auch wenn die konservative PP als Wahlsieger mit den meisten Stimmen hervorgeht, braucht sie zum Regieren einen Bündnispartner. Nach der Wahl im Dezember wollte niemand mit Rajoy koalieren. In dieser Wahlnacht ist das den PP-Anhängern egal. Sie fühlen sich als Sieger und übernehmen den berühmt gewordenen Schlachtruf der Linken: «Si se puede», «Ja, wir können».
Mittag.
In der Nacht auf Sonntag konnte in Deutschland ein entführter 12-jähriger Schweizer Knabe unversehrt von der Polizei befreit werden. Der Bub hatte seinen Entführer in einem Chat zum Spiel Minecraft kennengelernt. Kinder- und Online-Spielplattformen, das birgt Gefahren. Die SRF-Kindersendung Zambo fährt eine klare Linie, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten. Wenn sich bei Zamba ein Kind registriert, klärt die Redaktion telefonisch ab, ob wirklich ein Kind hinter dieser Anmeldung steckt. Und die Eltern des Kindes müssen mit der Anmeldung einverstanden sein. Susanne Eberhardt ist Redaktionsleiterin bei Zambo. Ich habe sie gefragt, wie ihre Redaktion das Thema aufnimmt, damit Kinder bei Online-Spielen Vorsicht walten lassen.
Wir besprechen mit den Kindern, wie man sich am Web am besten bewegt, eigentlich immer wieder. Also es ist ein Dauerthema bei uns. Und auch schon durch den Anmeldeprozess bei Zambo ist eigentlich klar, dass das ein Dauerthema ist. Wie viel Daten gibt man von sich bekannt? Wie fest gibt man sich zu erkennen? Und wie fest weiß man auch, dass Leute, die mit einem Profil zum Beispiel, die seien 12 Jahre alt, dass da auch jemand ganz anders dahinter sein kann?
Und wie bewusst sind sich Kinder der Gefahren?
Das kommt sehr darauf an, wie die Erwachsenen um das Kind herum oder einfach das Umfeld damit umgeht. Wenn es in der Schule thematisiert wird, das ist eine Sache, aber sicher auch im Elternhaus. Es braucht wirklich Elternhäuser, die sich um diese Themen interessieren und auch informieren, sodass sie kompetente Gesprächspartner mit ihren Kindern sind. Weil wenn sie nicht kompetent sind, dann werden sie von den Kindern diesbezüglich auch nicht ernst genommen.
Mit welchen Fragen zu Chatkontakten kommen die Kinder zur Zambo-Redaktion?
Sie kommen nicht direkt mit Fragen zu Chatkontakten zu uns, weil die Kinder, die sich auf Zambo bewegen, da auch schon eine gewisse Vorsicht haben. Und wir haben jetzt noch nie eine direkte Anfrage diesbezüglich erhalten, aber sie werden einfach durch das sich bewegen bei Zambo schon darauf aufmerksam gemacht, dass sie da vorsichtig sein müssen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn es wirklich zu einem schlimmen Fall käme, und da weisen wir die Kinder auch darauf hin, dass sie sich auch bei 147 der Notrufnummer von Pro Juventute melden können.
Jetzt gehen ja solche Täter sehr heimtückisch vor, indem sie vorgeben, ein Kind zu sein. Was für Beispiele für Anlockversuche sind Ihnen denn von Kindern bekannt? Was müsste denn aus Ihrer Praxiserfahrung gemacht werden, um Kinder noch besser zu schützen?
Also sowohl in den Schulen als auch bei den Eltern eigentlich das tägliche Gespräch über, was sie tun im Web. Also nicht nur gefahrenorientiert, sondern generell sich dafür interessieren. Das ist eigentlich wie wenn Sie ein Kind auf den Schulweg alleine schicken in den Verkehr, dann machen Sie das ja auch nicht einfach an der Tür und sagen Sie, ja, geh mal hin und schau mal, sondern Sie interessieren sich dafür, was das Kind auf dem Weg erlebt oder auch wie das geht mit dem Verkehr, erklären die Regeln und im besten Fall möchten auch wissen, mit welchen Leuten sie den Schulweg bestreiten etc. Also nicht nur gefahrenorientiert, sondern ein generelles Interesse, was die Kinder tun.
Information von Susanne Eberhardt, sie ist Redaktionsleiterin bei der SRF-Kindersendung Zambo. Inforei, das Nachrichtenmagazin von Radio SRF. Heute Mittag verantwortlich Daniel Hubach und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.